Wir sind im Kolosserbrief. Das neue Mikro. Es gibt alles. Kolosser Kapitel 3. Wir haben uns letztes Mal mit den weiteren Charaktereigenschaften Gottes befasst in Vers 12, die wir als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte anziehen sollen. Und das sind eben nicht irgendwelche Masken, die wir aufsetzen, irgendwelche äußerlichen Verhaltensweisen, ja, wo wir sozusagen anderen etwas vorspielen und Gott. So ist die Kleidung hier nicht gemeint. Ja, man könnte das missverstehen. Anziehen heißt, okay, ich ziehe mir eine Klamotte an, was weiß ich. Es gibt ja ein tolles Theaterstück dazu. Der Hauptmann von Köpenick, ne, der sich eine Uniform überzieht, die er irgendwo gefunden hat, ne? Und dann den großen Hauptmann spielt, ist eigentlich ein ganz armer Schlucker, der gerade aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und plötzlich hören alle auf ihn. Plötzlich kann er alle rumkommandieren. Nur weil er die Uniform anhat. Na, wir haben das jetzt letztens erst, ist eine Frau aufgeflogen, das ging durch die Medien. Die hat jahrelang als Lehrerin gearbeitet. Oder wir haben Leute, die als Ärzte arbeiten auch, die nie das studiert haben, die aber irgendwie ein Diplom gefälscht haben oder so. Ne? Und ja, und dann arbeiten die halt so, ne? Und fällt nicht weiter auf. Alle Spuren, alle Folgen, wenn du das entsprechende Papier hast, wenn du die entsprechende Uniform anhast, so ist es nicht gemeint. Es ist nicht etwas Äußerliches, sondern es ist etwas, was sozusagen in mir geschieht. Und das zeigt sich an dem Ersten, was gleich genannt ist, dieses herzliche Erbarmen, die Eingeweide des Erbarmens soll ich anziehen. Also das heißt, ich muss mir mein Herz rausreißen und da ein neues Herz reinpacken. Das Herz, was Gott mir geben will. Also es ist nicht etwas Äußeres, es betrifft mein ganzes Wesen. Ich soll das Wesen Gottes anziehen, diesen neuen Menschen. Und das Wunderbare in diesem Kapitel ist dieses immer wieder Changieren, dieses Wechseln zwischen, das ist bereits geschehen. Christus hat dir das gegeben. Du bist bereits ein neuer Mensch. Der alte Mensch ist schon gestorben. Du bist in Christus ein Geliebter, ein Auserwählter, ein Heiliger. Und dann der Imperativ, die Befehlsform. Lebe darin, ergreife das, zieh es an, leg das Alte ab. Und in diesem Wechsel leben wir auch mit Gott, in unserem Leben mit ihm, in unserem Wandel mit ihm. Der Weg der Heiligung ist genau dieser Wechsel zwischen Zuspruch und Ermutigung Gottes. Das ist bereits, ich habe schon alles getan. Es ist bereits erfüllt. Das ist schon alles erledigt. Entspann dich. Lehn dich zurück. Fang nicht an, irgendwie Schweiß zu vergießen und irgendwie selbst irgendwie dein Heil zu schaffen, deine Heiligung zu schaffen durch viele fromme Werke. Du bist geheiligt, du bist geliebt, du bist angenommen. Und ja, es ist auch alles neu geworden. Ich habe den Heiligen Geist in dich hineingepflanzt. Du bist von neuem geboren. Es hat schon angefangen. Das kommt ganz natürlich. Die Frucht wächst. Die Frucht des Geistes. Vertrau einfach. Heiligung besteht zuallererst im Vertrauen darin, dass Gott es tut. Mein Vertrauen in Gott zu setzen, dass er noch nicht fertig ist mit mir. dass er noch was vorhat, dass er noch was schaffen kann mit mir. Ich bin noch nicht am Ende, egal wie lange ich schon mit Jesus gehe. Er ist noch nicht fertig mit mir. Es gibt noch Hoffnung. Ich kann ihm vertrauen. So, und das andere ist aber, ja, Gott ruft mich auch auf. Gott sagt, ey, lass dich nicht hängen. Denk nicht, ich kann ja eh nichts machen, so, ne, und leg die Hände in den Schoß. Nein, es gibt viel zu tun. Pack es an. Leg diese Kleidung ganz bewusst, die alte Kleidung ab. Leg die neue Kleidung ganz bewusst an. Zieh dir das Wesen Gottes rein. Vertiefe dich in sein Bild. Wie Paulus das so schön sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, am Ende des Kapitels. Er sagt, es ist so wunderbar. Das wünscht er sich auch für diejenigen, die die Heiligen Schriften studieren, seine Brüder und Schwestern im Judentum. Er wünscht sich, dass die Decke weggenommen wird, dass ihre Augen geöffnet werden. Und dann sagt er, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In Vers 17 ist das. Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Im Anschauen der Herrlichkeit Christi werden wir verwandelt. Deswegen hat uns im Neuen Testament der Geist Gottes 4 Evangelien geschenkt. Ein großer Hauptteil des ganzen Neuen Testaments besteht darin, dass du Jesus einfach anschaust und guckst, was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Wie ist er? Na, wie Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihn anzuschauen, sein Wesen mehr und mehr zu erfassen, zu begreifen. Und während du dabei bist in dieser Beziehung, während du zu seinen Füßen sitzt wie Maria und hörst, ihn siehst, während du mit den Jüngern umherwanderst, ihm hinterher und siehst, wie er sich der Kranken, der Schwachen, der Armen erbarmt, wie er die Stolzen zurechtweist, wie er ganz am Schluss dann ganz allein geblieben, treu seinem Vater im Himmel bis zum Kreuz all unsere Sünde trägt, alle Schuld auf sich nimmt, als er angeklagt war, den Mund nicht geöffnet hat. All dieses wunderbare Wesen unseres Herrn. Wir können mit ihm ziehen, wir können zu seinen Füßen sitzen, wir können ihm hinterhergehen und ihn anschauen. All diese Dinge können in sein Herz schauen. Er lässt uns daran teilhaben, damit wir verwandelt werden in sein Bild. Kolosser 3, Vers 12 zeigt uns ganz wesentliche Eigenschaften Gottes und sagt, ja, ihr sollt das auch annehmen, dieses Wesen Gottes. Ihr als seine Kinder, ihr sollt ja, wirklich Kinder eures Papas sein, wie aus dem Gesicht geschnitten. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde oder Sanftmut, Langmut. Und dann geht es weiter in Vers 13. Und zwar mit ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Dieses Ertragen und Vergeben, das ist, reiht sich sozusagen ein in diese Aufzählung, die davor ist. Sie erläutert und erklärt es und macht es eigentlich deutlich, was es eigentlich in der Tiefe bedeutet. Dieses herzliche Erbarmen, die Güte, Demut, Milde und Langmut Gottes, sie will uns zur Umkehr, zur Buße führen, haben wir in Römer 2, Vers 4 letztes Mal gelesen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr, zur Buße leitet? Und das ist es auch, wie wir einander begegnen sollen. So wie Gott in großem Erbarmen über unseren elenden Zustand als Sünder, seine Güte, sein Entgegenkommen, sein freundliches Wesen, seine Demut, dass er nicht an seiner Position festhält, sondern sich beugt und sogar noch niedriger macht, Knecht aller wird, bereit ist, Schuld zu tragen, all das Leiden, all die Schuld, die hat bei ihm Leiden bewirkt. Es hat ihm wehgetan. Er war bereit, diese Position einzunehmen, des Knechts. Die Sanftmut, mit der er uns begegnet. Und dann die Langmut, dieses ganz langsam zum Zorn, ganz lange Zeit, bis der Zorn sich regt, geduldig zu ertragen. Und dann steht hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Es geht hier um das Miteinander, wie wir miteinander leben. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, die Apostelgeschichte sagt uns, die Urgemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, und wir erleben das auch. Aber wir erleben auch das Gleiche, was in der Apostelgeschichte steht, was auch in den Briefen zu finden ist, dass es immer wieder Streit gab, dass das Fleisch sich gerührt hat, dass genau das passiert ist, was wir ja ablegen sollen, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden und so weiter, was Paulus und Timotheus hier vorher aufführen. Und all das ist zerstörerisch. Aber Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie wir damit umgehen können. Er hat uns den Weg zum Frieden gebahnt. Das ist es, wo es hier auch dann weitergeht. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Es geht hier um die Gemeinschaft der Geschwister untereinander und um den Frieden, der regieren soll, der Schiedsrichter sein soll. Nicht, wie wir das vor einigen Wochen gelesen haben, dass diese falschen Lehren, diese Gesetzlichkeiten uns regieren sollen, sondern der Friede, den wir durch Christus empfangen haben, den Frieden mit Gott, der soll uns bestimmen, der soll Kampf und Schiedsrichter sein. Ich darf Frieden haben durch Christus mit Gott. Er hat nichts mehr gegen mich. Er ist für mich. Und jetzt soll dieser Friede auch unser Miteinander bestimmen, diese Haltung. Und sie zeigt sich im Ertragen und Vergeben. Und diese beiden Worte, die haben unterschiedliche Bedeutungen, sie gehören aber zusammen. Das ertragt einander, fand ich wirklich interessant, das so ein bisschen auch zu erforschen. Jesus hat einmal dieses Wort, zumindest was er original gesagt hat, er wahrscheinlich auf Aramäisch gesagt, aber hier in den griechischen Testamenten, Evangelien, wird dieses Wort hier, was auch Paulus und Timotheus im Kolosserbrief benutzen, gebraucht. Und zwar in Matthäus 17, Vers 17. Und das zeigt uns Jesus von einer Seite, wie man ihn kaum kennt, nämlich am Rande, am äußersten Rand gedrängt. Er ist gerade auf dem Berg gewesen, auf dem Berg der Verklärung, verklärt, in Herrlichkeit verwandelt, wie er sein würde oder wie er sein, das ist so schwer auszudrücken, wie er werden würde, nachdem er auferstanden ist. Also, ihr versteht, was ich meine. Also in der Situation war er noch nicht auferstanden, aber er war verwandelt worden in den Körper, in diesen herrlichen Körper, den Auferstehungskörper. Auf dem Berg. Die Jünger haben es gesehen, sie sind Zeuge davon gewesen. Petrus hat es später in seinem Brief geschrieben. Und diese wunderbare Stimme aus dem Himmel, die gesprochen hat, mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich war er wieder zurückverwandelt in den Jesus von Nazareth, den Mensch, Jesus. Petrus hatte gesagt, oh, lass uns doch bitte hier bleiben. Wir bauen eine Hütte für dich, Jesus. Und wir bleiben hier. Das ist der Himmel. Ja, und ein Stück weit war das der Himmel. Aber Jesus hat nicht diese Abkürzung genommen und ist von diesem Berg in den Himmel aufgefahren, wie er dann zur Himmelfahrt aufgefahren ist. Er ist nicht diese Abkürzung genommen. Er hat mit Elia und Mose seinen Ausgang in Jerusalem besprochen, sagt uns Lukas. Gerade in dieser Situation. Sie haben ihm deutlich gemacht, was auf ihn wartet. Im Einzelnen. Und er hat den Jüngern danach das auch ganz genau gesagt, was alles auf ihn wartet. Und er hat sich entschieden, ich gehe diesen Weg, den Weg des Gehorsams, hinein ins Leiden, ins Sterben, in den Tod. Wie der Vater es will. Das heißt also, er geht hinab, hat sich entschieden, ich gehe den Weg hinab. Ich gehe nicht in den Himmel, ich gehe hinunter in die Erde, ich gehe in die tiefsten Tiefen. Und dann trifft er dort die tiefsten Tiefen. Die tiefsten Tiefen des menschlichen Zweifels. Ein Mann, der seinen Sohn bringt, der besessen ist, der auch noch eine Epilepsie hat und der böse Geist benutzt diese Epilepsie, um ihn zu töten. Er lässt diesen Anfall immer dann kommen, wenn es gerade die schlimmste Situation ist. Er fällt ins Wasser, er fällt ins Feuer. Und uns wird ganz klar gesagt, dass Jesus ihm den bösen Geist ausgetrieben hat, dass er ihn aber auch geheilt hat. Es ist beides passiert in dieser Situation. Manche Leute sagen, die Leute damals haben geglaubt, dass Epilepsie eine dämonische Besessenheit ist, weil sie diese Berichte nehmen und nicht genau lesen. In diesen Berichten von diesem Jungen wird auf der einen Seite gesagt oder deutlich beschrieben, dass er epileptische Anfälle hatte. Aber es wird auch deutlich ausgesagt, dass es ein böser Geist ist, der von ihm Besitz ergriffen hat und genau das getan hat, nämlich diese epileptischen Anfälle dazu gebraucht hat, um ihn zu zerstören. Und es wird beides gesagt in den Evangelien, wenn ihr das mal durchstudiert, in den verschiedenen Evangelien, wie das beschrieben wird. Da wird einmal gesagt, dass Jesus ihn geheilt hat. Und dann wird aber auch gesagt, dass Jesus ihn befreit hat von diesem bösen Dämon. Und der Vater bringt seinen Sohn zu den Jüngern. Jesus ist ja auf dem Berg der Verklärung, der ist weg. Und die Jünger kommen nicht klar mit der Situation. Die haben keine Lösung, wie sie dem beikommen sollen. Irgendwie sagen sie, ja, böser Geist, fahr raus. Es passiert nichts. Sei geheilt, Junge. Nichts passiert. Und Jesus kommt dazu. Und hier steht in Vers 14, als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Bei Markus sehen wir die schöne Situation, dass der Vater schreit in seiner Angst, heile ihn doch oder tu was, wenn du was kannst. Und Jesus sagt, wie, was meinst du, wenn ich was kann? Wenn du glaubst, dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Und der Vater schreit, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und hier sagt er auch zu den Jüngern, die Jünger treten zu Jesus und sprechen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Kleinglaube, Unglaube, Zweifel. Das ist schwer zu ertragen für Jesus. Diese menschliche Haltung ihm gegenüber. Warum zweifelt ihr? Warum vertraut ihr nicht? Das ist uns verloren gegangen durch den Sündenfall. Uns wird gesagt, dass Adam und Eva nackt waren und sie schämten sich nicht. Sie hatten totales Vertrauen. Totales Vertrauen zu Gott, totales Vertrauen auch zueinander. Ich brauche nichts verbergen, ich brauche nichts zu verstecken. Ich kann Gott voll und ganz vertrauen. Der wird mich nicht in die Pfanne hauen. Der liebt mich, der tut mir Gutes, der segnet mich. Rauf und runter. Brauch mich nicht zu verstecken, nicht zu verbergen. Keine Angst. Und mein Ehepartner? Keine Angst. Alles in Ordnung. Wunderbar. Nur gut. Alles ist sehr gut, sagt Gott. Aber dann, der Sündenfall kommt hinein. Und sie merken, wozu sie selber fähig sind. Sie merken, dass sie fähig dazu sind, zur Sünde, zum Bösen, zu übertreten. Sie merken auch, dass der andere dazu fähig ist. Und so muss man sich schützen. Einerseits schützen vor Anklage. Man weist alle Schuld von sich. Und andererseits muss man sich schützen vor Angriffen. Wer weiß, was als nächstes kommt. Dieses Misstrauen, es fängt an in dem Misstrauen gegenüber Gott. Die Schlange hat dieses Misstrauen gesät und hat gesagt, Gott ist nicht so gut, wie du denkst. Der ist eigentlich böse. Der meint es nicht gut mit dir. Gott will nur nicht, dass du groß wirst. Der will dich schön klein halten. Da gibt es was Besseres. Und Gott gönnt es dir nicht. Das ist die eigentliche Sache, worum es Gott geht. Und so ist das Vertrauen zu Gott auch kaputt gegangen. Zweifel, Misstrauen. Das ist das, woran Jesus schwer zu tragen hatte. Dieses Misstrauen untereinander. Dieses mangelnde Vertrauen. Und das ist es, was uns das schwer macht, miteinander. Selbst da, wo wir uns gut kennen, wo wir uns lange kennen, wo wir lange miteinander zu tun haben. Es entstehen manchmal Situationen und das hat oft auch mit Sünde zu tun. Es hat oft auch mit Sünde zu tun. Wo dein Bruder, deine Schwester, vielleicht sogar dein Ehepartner, übertritt, einen Fehltritt begeht, den Bogen überspannt, ein bisschen zu heftig dich zurechtweist, ein bisschen, ja, vielleicht irgendetwas im Geheimen tut und getrieben hat. Und du bist dahinter gekommen. Dinge getan hat oder gesagt hat, die dich verletzt haben. Und du vertraust nicht mehr. Du kannst nicht mehr vertrauen. Du zweifelst. Du denkst, können wir wirklich noch miteinander gehen? Als Ehepartner. Als Geschwister in einer Gemeinde. Als Freunde. Können wir wirklich noch miteinander gehen? Jesus sagt, Mann, oh Mann, wie lange muss ich das noch ertragen? Dieses Misstrauen. Er erträgt es, Geschwister. Er hat es bis zum Schluss durchgetragen. Er trägt dich und mich mit unseren Zweifeln und Ängsten, mit unserem Misstrauen wo wir in diese Situation kommen. Naja, Jesus, wenn du kannst. Er kann. Und wir können ihm 100% vertrauen. Er ist 100% vertrauenswürdig. Ertragt einander. Er hat uns ertragen. Und er will, dass wir einander auch ertragen, wie er uns erträgt. Aushält. Das ist eigentlich die wahre Bedeutung des Wortes Toleranz. Aushalten. Ertragen. Das heißt nicht, dass ich den anderen in all dem, was es mir schwer macht, ihn zu tragen, dass ich ihn da für gut befinde. Heißt es gerade nicht? Jesus hat Mühe, diesen Zweifel, diese menschliche Sichtweise zu ertragen. Er hat es schwer. Es bringt ihn an den Rand. Er sagt, wie lange muss ich das noch ertragen? Spricht schon etwas Ungeduld daraus. Aber er ist langmütig, er hat es durchgehalten bis zum Ende. Und hat sich erbarmt über diesen Mann, über seine Jünger. Er ist eingetreten in die Situation, er hat gehandelt. Obwohl alles überhaupt nicht dafür sprach, dass er handelt. Dieses Wort ertragt einander hat auch noch eine andere Bedeutung, finde ich interessant. Und zwar finden wir das in Römer 3, Vers 25. Das ist ein bisschen komplizierter Satz hier in Römer 3. Da geht es um die Rechtfertigungsbotschaft. Dieses wunderbare Eintreten einer neuen Gerechtigkeit. Wir alle haben versagt, sagt Paulus. Wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind ungerecht, wir sind Sünder. Allesamt. Keiner ist gerecht. Aber Gott hat etwas getan. Er wollte nicht, dass die ganze Menschheit verloren geht, sondern dass wir eine neue Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus Christus empfangen. In Vers 22 steht es. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt erklärt er das ein bisschen genauer und dieser Satz ist sehr schwierig im griechischen Original und hier in der Elberfelder auch schwer zu verstehen, der jetzt kommt. Gott hat ihn hingestellt als einen Sühneort. Und hiermit ist dieser Gnadenstuhl gemeint aus dem Alten Testament. Der Ort, da ist die Bundeslade und da drüber ist so ein, also die Bundeslade im Heiligtum vom Volk Israel. Dort waren die 10 Gebote drin, dort war der Stab Aarons drin, dort war etwas Manna drin als Zeugnisse für Gottes Handeln und Gottes Gebote, Gottes Gerechtigkeit. Und dann darüber diese bronzene Platte, der sogenannte Sühnedeckel und die Cherubim rechts und links und in der Mitte ja ein freier Platz, wo der unsichtbare Gott thront. Der Gnadenstuhl, der Gnadenthron. Und dort wurde beim Versöhnungstag, wo für das ganze Volk ein Sündopfer dargebracht wurde, wurde das Blut hingesprengt, das Blut dieses Opfers, zur Vergebung der Sünden Israels, ganz Israels, am Versöhnungstag, einmal im Jahr. Und hier wird gesagt, Gott hat Jesus als diesen Sühneort hingestellt. Durch den Glauben an sein Blut. Im Hebräerbrief wird das lang und breit erklärt, wie das Blut des Christus weit größere Vollmacht hat als das Blut von Tieren. Christus, der Hohepriester, ist mit seinem eigenen Blut in den Tempel gegangen und hat Sühne getan für die Sünden aller Menschen. Durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also, diese Gnade, die uns geschenkt wird, ist nicht einfach, ja, wir schwamm drüber, wir drücken beide Augen zu, ihr habt Mist gebaut, okay, ich vergesse das alles. Nein, Gott ist heilig und gerecht, er kann es nicht einfach dahin gehen lassen, all das Unrecht. Und das wollen wir ja auch nicht, wenn uns Unrecht getan wird, oder? Wir kennen den Schrei nach Gerechtigkeit in uns, wo uns Unrecht getan wird. Und diesen Schrei, der ist wahrhaftig. Jesus hat gesagt, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Also muss Gerechtigkeit geschehen und sie geschieht im Opfer Jesu Christi. Er ist tatsächlich das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde zur Vergebung der Sünden. Auf ihn liegt alle Sünde. Durch sein Blut werden wir gereinigt. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22, wird uns gesagt, dass es tatsächlich keine Vergebung für Sünden gibt, ohne dass Blut vergossen wird. Und das ist ganz klar, denn Gott hat am Anfang gesagt, wenn ihr übertretet, wenn ihr in die Sünde hineingeht, dann müsst ihr sterben. Der Sünde sollt ist der Tod. Also muss ein Tod geschehen. Blut muss fließen, um der Gerechtigkeit willen. Die Gerechtigkeit muss sich erweisen. Im Tod Jesu Christi erweist sich Gottes Gerechtigkeit, aber gleichzeitig seine Gnade, weil es ein stellvertretendes Sühneopfer ist, wodurch wir beschenkt werden. Wir haben nichts gebracht. Wir bekommen alles. Und hier steht dann weiter, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Diese Nachsicht Gottes ist dieses Ertragen. Das ist dasselbe Wort. Die Nachsicht Gottes über die Sünden, die geschehen sind, bevor Jesus am Kreuz gestorben, tatsächlich in der Geschichte am Kreuz gestorben ist. Im ganzen Zeit des Alten Testamentes haben die Geschwister gelebt im Glauben, dass sich das erfüllen würde, was sie im Opfer Ritus nur als Schatten hatten, wie das im Kolosserbrief steht. Ja, ich erinnere daran, ne, das reale Buch hier, ne, und dann der Schatten davon. Wenn man den Schatten nur sieht, die Taube. Hast du letztes Mal schon gesagt. Die Taube. Ja, wenn ich sie, ich kann die Umrisse sehen und wenn ich die Taube an sich nicht sehe, wenn sie verborgen ist, dann sehe ich die Umrisse und kann mich daran erfreuen, kann sie beschreiben, kann ja etwas sehen von dieser Taube. Wenn ich sie aber dann in Realita vor mir habe, dann macht es keinen Sinn mehr, mich mit der Taube, mit dem Schatten zu befassen. Ja, der Schatten gehört dazu, er vervollständigt das Bild. Aber ich schaue mir zuallererst die Taube an sich an. Sie ist der Gegenstand. Um diese Taube und wie sie gestaltet ist, aus Holz und Metall so schön, na, das Licht, was sie in ihr spiegelt, das sehe ich alles im Schatten nicht. Und so haben die Israeliten den Schatten gehabt, im Opferritus. Sie wussten, es wird Vergebung kommen, endgültige Vergebung. Solange haben wir jährlich dieses Opfer zu bringen. Abel hatte schon damit angefangen. Er hat schon ein Opfer gebracht. Er wusste, es muss Blut vergossen werden, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er hat schon ein Tier geschlachtet. Und sein Opfer war Gott wohlgefällig. Kein hat Früchte seines Feldes gebracht, hat es gut gemeint, hat gedacht, er erweist Gott einen Gefallen, indem er etwas von dem bringt, was er erarbeitet hat. Aber Gott hat kein Wohlgefallen daran gehabt. Durch Blutvergießen entsteht Vergebung. Und nur durch das Vergießen des Blutes des ewigen Lammes Gottes wird auch ewige Vergebung geschenkt. Solange hat Gott Nachsicht walten lassen, steht hier. Er hat es ertragen, ausgehalten. Ich finde, das ist bedeutsam, wenn jetzt hier steht, ertragt einander und vergebt einander. Es gibt in unserer Gemeinschaft, wenn wir aneinander sündigen, Geschwister, gibt es verschiedene Phasen im Miteinander. Das Vergeben ist nicht so eine einfache Sache. Viele Leute sagen, ich kann nicht vergeben, das ist zu heftig, was mir da passiert ist. Und ich sage, die Bibel lehrt uns ganz klar, das ist nicht der richtige Weg. Der Weg ist, ich entscheide mich zu vergeben und dadurch wird meine Verletzung, die ich mir zugezogen habe, die mir beigebracht wurde, dadurch wird sie geheilt. Wenn ich nicht vergebe und meine, ich muss erst irgendwie heil werden, bevor ich vergebe, dann stehe ich in der großen Gefahr, über diese Verletzung bitter zu werden und hart zu werden. Der Weg ist ein anderer. Ich entscheide mich zu vergeben. Ich tue es vor dem Angesicht Gottes. Wenn ihr steht und betet, sagt Jesus, dann vergebt, wenn ihr jemandem was zu vergeben habt. Ich entscheide mich vor dem Angesicht Gottes zu vergeben, loszulassen. Und dann kommt diese Zeit des Ertragens, Geschwister, wo ich dem Bruder, der Schwester begegne, wo derjenige vielleicht noch nicht einsichtig ist, wo er mich noch nicht um Vergebung gebeten hat. Vielleicht hat er noch nicht mal gemerkt, was er mir angetan hat. Und dann muss ich ertragen. Und zwar ertragen, dass hier noch keine völlige Lösung des ganzen Schuldproblems da ist. Es ist ein Schwebezustand, ein Spannungszustand. Und der ist so schwer, oder Geschwister? Dieser Spannungszustand. Wenn noch keine richtige Versöhnung entstanden ist. Das ist so schwer auszuhalten oft. Und das ist gerade, wenn man noch jung im Glauben ist oder ein junger Mensch ist. Also mir, also als ich noch jünger war, für manche bin ich noch jung, aber ich bin so jung bin ich nicht mehr. Als ich noch jünger war, ne, so jung wie ihr, so, ne, jung auch im Glauben, habe ich gedacht, wieso, das ist doch so einfach, ne? Wir können doch immer in Harmonie und Frieden miteinander leben. Na, und wenn irgendwas passiert, dann vergeben wir uns, dann ist alles wieder gut und wir nehmen uns alle in den Arm und so. Ne? Ja, ganz naiv, wie ein Kind. Ne? War ja ein Kind, Kind im Glauben. Und eigentlich ist es ja auch so einfach, oder? Jesus sagt auch, werdet wie die Kinder. Ne? Aber das war erstmal schwierig. Das war schwierig und darin war ich unreif. Nämlich die Fleischlichkeit anderer zu ertragen, auszuhalten. Die Spannung auszuhalten. Ertragt einander. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aber Christus hat es für uns getan. Er hat uns ertragen. Und er möchte, dass wir einander ertragen, dass wir diesen Zustand, diese Spannung tatsächlich aushalten. Und zwar, weil wir eine Perspektive haben, wie das Volk Israel eine Perspektive hatte mit der Verheißung des Erlösers. Der Erlöser wird kommen. Er wird alle Sünde hinwegnehmen. Er wird sie auf sich laden. Er ist der Geplagte und wir gehen frei aus, Jesaja 53. Das Volk Israel wusste das und musste dennoch warten, bis der Zeitpunkt kam, dass der Erlöser kam. Das war schwer für das Volk Israel, diese Zeit des Wartens. Für uns ist es auch schwer, diese Zeit des Wartens. Aber wir haben auch eine Verheißung, über das, was wir da ertragen. Ertragt einander und vergebt einander. Wir warten im Ertragen darauf, dass der Moment kommt, wo unser Bruder, unsere Schwester zu uns kommt und sagt, da habe ich echt daneben gelegen, vergib mir bitte. Oder vielleicht noch schwächer, noch schwächer. Wisst ihr, wir sind ja so schwach darin, um Vergebung zu bitten, oder? Wirklich offen und ehrlich zu sagen, ich habe Scheiße gebaut. Es war wirklich daneben. Bitte vergib mir. Wir sagen, sorry, oder ah, tut mir leid, oder ah, war nicht so gut, was ich da gemacht habe, so, ne? Aber, na, ich, ja, schon drüber, David. David. Es kommt alles ans Licht. Na, wir sind da so schnell dabei, ne, irgendwie, aber ja, wirklich in diese Tiefe zu gehen, uns klar zu machen, was unsere Sünde angerichtet hat beim anderen, wie es sein Vertrauen zerstört hat, wie es ihn verletzt hat, wie es eine totale Verunsicherung in unserer Beziehung herbeigeführt hat. Ja, mir klar zu sein, dass durch diese Sünde dazu geführt hat, dass mein Jesus gekreuzigt werden musste. Da muss ich mir klar sein. Und auf diesem Weg dann sollte ich meinen Bruder, meine Schwester in diesem Geist um Vergebung bitten. Aber wie gesagt, wir sind oft so schwach darin, ne? Oder? Uns fällt es oft schwer, wirklich um Vergebung zu bitten. Uns zu demütigen. Und das ist ja gerechterweise, dass wir uns demütigen. Und dann sagt unser Bruder, unsere Schwester, sagt dann sowas wie, sorry, das war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Welche Haltung habe ich dann? Wie begegne ich meinem Bruder, meiner Schwester? Was sage ich dann? Spiele ich mich als Richter auf und sage, also Moment mal, so geht das nicht. Ich will hier ein richtiges Sündenbekenntnis haben. Das muss schon, ne, so und so formuliert sein und also dein Herz ist nicht aufrichtig. Was ich tue, ist den anderen in der Schuldknechtschaft festhalten. Das, was das Wort in Kolosser sagt, vergebt einander, ist charizomai. Das ist, hat was mit charis zu tun, mit Gnade. Das ist nicht das übliche Wort für vergeben, sondern das kommt Charis, die Gnade kommt auch oder ist verbunden mit dem Wort Kara, Freude. Wenn ich jemanden gnädig beschenke, unverdient ihn beschenke, dann versetze ich ihn in einen Zustand der Freude. Gönne ich dem anderen die Freude, der mich so verletzt hat? Nein, natürlich nicht. Er hat mich ja verletzt. Ich möchte, dass er leidet. Das ist es, was ich will. Aber Jesus möchte, dass wir verwandelt werden. Das ist der alte Mensch, der möchte, dass der andere leidet. Gott will mir sein Herz geben, was voller Erbarmen ist. Was die Sünde auf sich nimmt. Was die Sünde erträgt. Was bereit ist zu tragen und zu vergeben. So wie der Herr mir vergeben hat. Und das ist der Schlüssel. So wie der Herr mir vergeben hat, so wie er mir Gnade geschenkt hat, Gnade über Gnade, so soll ich Gnade weitergeben. Gott ist mir so gnädig gewesen. Was hat er mir nicht alles vergeben? Vergebt einander, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und das ist etwas, was geschehen ist bereits. Er hat dir vergeben, er hat mir vergeben. Nicht nur die Sünde, die ich mal gemacht habe, den gottlosen Mist, den ich gemacht habe, bevor ich mich bekehrt habe, sondern auch all das Versagen und das selbstsüchtige Denken und Handeln, was ich getan habe, seit ich Christ geworden bin. Und all das selbstsüchtige, gottlose Denken und Handeln, was ich tun werde noch in meinem ganzen Leben. Er hat es bereits vergeben. Er hat mir bereits seine Gnade zugesichert. Sie steht über meinem Leben. Und sie ist es, die mich antreiben soll. Das ist das, was Jesus sagt. Und damit schließen wir vielleicht heute Lukas 7. Wieder schön in das Wesen, in das Herz Jesu hineinzublicken, wie er da sitzt bei dem Pharisäer. Ja, er geht auch zu diesem hartherzigen Pharisäer. Er lässt sich auch von ihm erbitten und einladen. Und er setzt sich dorthin. Er sagt nicht, nein, du bist ein hartherziger Kerl, bei dir kehre ich nicht ein. Er geht auch zu diesem hartherzigen Frommen. Und er hat ihn nicht freundlich begrüßt. Er hat ihm nicht die Füße gewaschen. Er hat ihm nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Hat Jesus was gesagt? Nein. Er hat es ertragen. Er hat es ausgehalten. Diese Spannung, dass dieser Pharisäer ihn eingeladen hat, eigentlich um ihn zu prüfen. Ja, was ist das so für ein Rabbi? Misstrauen. Er hat es ertragen. Und dann kommt diese Frau hinein, die Sünderin. Und sie ist so voller Liebe und Hingabe. Sie ist so berührt von der Liebe Jesu. Wir wissen nicht genau, ob Jesus ihr schon vorher begegnet ist oder ob sie nur von Jesus gehört hat. Irgendwie ist in ihrem Leben was passiert durch Jesus. Und sie kommt, um ihm Dank zu bringen, um ihm ihre Liebe zu zeigen. Und sie tut genau das, was dieser fromme Typ nicht gemacht hat. Sie fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße, salbte sie mit Salböl. Steht in Kapitel 7, Vers 38. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührte. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Das ist dieses Charizomai. Vergeben, beschenkt, gnädig beschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Jesus macht ihm hier nicht Vorwürfe, sondern er zeigt ihm diese Frau und er versucht, sein steinernes Herz umzuwandeln. Er will ihm zeigen, wie viel Liebe in dieser Frau steckt und wie wenig Liebe in ihm selbst. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Er spricht es ihr nochmal zu, er macht es ihr nochmal deutlich. Das ist wahr. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, schon wieder bei sich selbst. Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Sie, die ihm vertraut, 100% ihr ganzes Leben anvertraut, die sich zum Affen macht vor allen Leuten in ihrer Liebe zu ihm. Sie erfährt die Vergebung der Sünden. Ja, sie, ihr wird es zugesprochen. Der hartherzige Pharisäer, der da sitzt, der herabschaut auf die Sünderin, der ihr gegenüber ein hartes Herz hat, Er erlebt diese Vergebung nicht. Und diese Vergebung ist es, die das Wesen Gottes in uns zum Wachsen bringt, zum Überfließen bringt. Das Band der Vollkommenheit, die Liebe. Aus der Vergebung heraus entsteht es. Dir ist viel vergeben worden, dann kannst du auch viel vergeben. Wenn dir nicht klar ist, wie viel dir vergeben worden ist, dann ja, lies mal ein bisschen. Lies mal im Wort. Lies mal die 10 Gebote, haben wir jetzt mit den Täuflingen gemacht. Und nicht nur so oberflächlich, lies mal ganz genau. Schritt für Schritt durch. Du merkst, wie viel der Herr dir vergeben hat. So viel hat Gott mir vergeben. Und Jesus sagt, wenn du so viel Vergebung empfangen hast, dann gib sie doch weiter. Gib sie doch weiter. Nimm doch mein Wesen an. Ertrag es, dass dein Bruder so schwach ist, deine Schwester so schwach ist. Halte die Schmerzen aus, wie ich die Schmerzen alle für dich ausgehalten habe. Und lass bloß aus dem Schuldturm. Das ist dieses Vergeben ist im Griechischen ist loslassen, entlassen. Aus dem Schuldgefängnis heraus entlassen. Da ist keine Schuld mehr. Du bist frei. Ich lasse dich los. Und wenn dann der Bruder kommt und sei sein Sündenbekenntnis noch so schwach, sei seine Bitte um Vergebung und seine Suche nach Versöhnung noch so schwach, wir können dem Bruder, die Schwester durch Charizo, durch ein Überströmen, ein Überschütten an Gnade, ein überfließendes Herz voll von Liebe erschaffen. Gott tut es durch uns. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Vergebung. Danke, dass du uns aushältst, dass du uns ausgehalten hast, dass du uns ertragen hast, dass du mich ertragen hast, so viele Jahre, wo ich ungläubig war, wo du gewartet hast, bis ich endlich zu dir komme. Auch so oft jetzt noch, dass ich mit Sünde rumrenne, Dinge, die ich vielleicht nie wirklich richtig vor dir bekannt habe, und dennoch sagst du ja zu mir und vergibst und bist gnädig. Du lässt nicht los. Du kündigst mir nicht die Freundschaft. Du kündigst deinen Bund nicht. Ja, und ich brauche deine Gnade. Ich brauche Vergebung durch dein kostbares Blut. In all den Dingen, die ich weiß und auch die vielen Dinge, die ich nicht weiß, die mir nicht bewusst sind. Herr, vergib du mir, reinige du mich davon. Und hilf mir wirklich inne zu werden, wie viel du mir vergeben hast, damit auch ich viel vergebe. Damit ich bereit bin, auch vieles zu ertragen. Dass meine Leidensfähigkeit größer wird. Spannung auszuhalten. Auf den Tag der Versöhnung zu warten. Und wenn er erst in Ewigkeit ist, wenn ich ihn hier auf dieser Erde nicht mehr erlebe, auch gut, Herr. Danke dir, dass deine Vergebung ein Ziel hat in Ewigkeit. Und da, wo Menschen uneinsichtig sind und sich nicht bekehren, da wirst du gerecht richten, Herr, über das, was mir angetan wurde, Herr. Und dennoch, ich danke dir, dass ich nicht mehr darin hängen muss, in Sünden, die andere an mir begangen haben, sondern dass du mir diesen Weg gezeigt hast, loszulassen und selber auch dadurch frei zu werden. Segne du meine Geschwister hier auch. Hilf du gerade denen, die besonders leiden im Moment und in Not sind, was das angeht. Schenke ihnen diese Gnade, dass sie durch deine Vergebung und deine Gnade in ihrem Leben auch befreit und befähigt werden, sich zu entscheiden, zu vergeben und loszulassen. Und ja, wir freuen uns auf den Tag, wo wir in voller Versöhnung mit dir und miteinander in Ewigkeit